Hallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des Episodencafés. Heute nehmen wir uns eine ganz besondere Episode vor. Den Serienauftakt der Next Generation mit dem Titel Der Mächtige bzw. Mission Farpoint. Mit dieser Doppelfolge kehrte Star Trek nach fast 20 Jahren wieder mit neuen Folgen ins Fernsehen zurück. Aber wie lässt sich dieser Neubeginn in den Rahmen von Star Trek einordnen? War es ein vielversprechender Start? Und was wurde daraus gemacht? Diesen Fragen wollen wir uns heute widmen. Wir, das sind wie gewohnt Jan-Patrick Schlame,
Thorsten Kroke
und Malte Kirchner. Bevor wir mit großen Schritten zur Besprechung schreiten, hier erstmal der Inhalt der Folge von Jan.
Captain Picard übernimmt das Kommando über die nagelneue Enterprise D. Noch auf dem Weg zur Farpoint Station, wo er den Rest seiner Crew an Bord nehmen soll, trifft er auf ein übermächtiges Wesen namens Q, welches die Menschheit der Unwichtigkeit und der Dummheit beschuldigt. Picard erhält die Chance, in den kommenden Tagen den Gegenbeweis anzutreten, was ihm und seiner Crew schließlich auch gelingt. Man entdeckt, dass der Reichtum der Farpoint Station nur durch die Gefangennahme eines Weltraumlebewesens erkauft wurde. Man befreit das Lebewesen und Q räumt der Menschheit die weitere Existenz ein. Zumindest fürs Erste. Um an die längst zum Kult gewordene Originalserie anzuknüpfen, musste man natürlich alle Register des Könnens ziehen. Schließlich galt es nicht nur, die Altfans für die Next Generation zu gewinnen, sondern auch neues Publikum anzuziehen. Zugleich war eine Gratwanderung erforderlich. Denn einerseits durfte man nicht einfach die Classic-Serie in neuem Gewand erneut verfilmen, andererseits musste sich die Next Generation aber auch in das bestehende Star Trek-Universum integrieren lassen. Man kann sagen, dass dies dem TNG-Pilotfilm durchaus gelingt. Gerade in technischer Hinsicht wurde sehr vieles aus Kirks Zeiten übernommen, womit die Serie klar auf ihre Wurzeln verweist. Neues findet sich vor allem in personeller Hinsicht. Anstelle des Macho-Captains tritt nun ein kahlköpfiger, bedachter Typ, und auch der Rest der Crew weist nur wenige Ähnlichkeiten zu den Charakteren der Originalserie auf. Mit Ausnahme von Data, der mit seiner Emotionslosigkeit stark an Vulkanier Spock erinnert. Mehr als in den meisten anderen Episoden legte man Wert darauf, jedem einzelnen Charakter einen angemessenen Platz einzuräumen und die Eigenheiten und Fähigkeiten der Charaktere vorzustellen. Auch dies gelingt meiner Meinung nach recht gut. Allerdings muss man doch sagen, dass Der Mächtige bzw. Mission Farpoint für sich genommen eine relativ langweilige Episode ist. Langatmige Kameraeinstellungen, mittelmäßige Kulissen und durchschaubare Gastfiguren tragen genauso wie die etwas dubiose Story zu diesem Eindruck bei. Erst im größeren Zusammenhang kann ich dem Pilotfilm wirklich etwas abgewinnen.
Star Trek ist back. Was viele Leute damals als schlechte Kopie der Originalserie befürchteten, entwickelte sich langsam zu dem Star Trek-Aushängeschild schlechthin. Wie Jan schon erwähnt, ist die Doppelfolge an sich eher langweilig, aber die wichtigsten Zusammenhänge und Charaktere werden hier gelegt. Erstmal ist natürlich die Kombination der Hauptcharaktere entscheidend. Picard ist der kluge und erfahrene Kopf der Crew, während Riker die Kirk-Rambo-Aufgaben erledigt. Data nimmt die Exotenstelle der Crew ein, mit Worf ist einer der Todfeinde von der Föderation zu Kirks Zeit Mitglied in Picards Crew. Immerhin besetzen schon drei Frauen wichtige Positionen in der Crew, ein weiterer Schritt zur Emanzipierung der Frau im Fernsehen, der leider nicht selbstverständlich ist. Nicht uninteressant ist der Gegenspieler Q, ein allmächtiges Wesen, das auch weiterhin in Gastauftritten die TNG-Crew nerven wird. Somit wird ein wiederkehrender Charakter erschaffen, was die Serie zusätzlich schmackhaft macht. Um aber noch einmal auf den Piloten zurückzukommen. Richtig vom Hocker reißt er nicht. Zwar ist es schön, eine stromlinienförmige Enterprise zu beobachten, aber eine Verbesserung zu den Senfhemden stellen die Pyjamas nicht dar. Des Weiteren ist es wieder allzu TOS-typisch, dass sich ein menschlich aussehendes Wesen der Crew stellt, um eine Aufgabe lösen zu lassen, die vom Außenteam souverän absolviert wird. Also eigentlich das bekannte TOS-Schema, nur in einer anderen Verpackung. Nichtsdestotrotz bleibt der Pilot eine interessante Folge, wenn man die letzte Doppelfolge der Serie gestern heute Morgen dazuzieht.
Nun, ich brauche ja sicherlich nicht mehr zu betonen, dass die Episode inhaltlich vom heutigen Standpunkt aus gesehen kaum noch als spektakulär zu bezeichnen ist. Die strikte Unterscheidung zwischen Gut und Böse und der sehr einfache Konflikt werden nur durch den scheinbaren Bösewicht Q unterbrochen, der am Ende doch gar nicht mehr so böse ist, was sich im Laufe der Serie dann auch noch festigen soll. Im Hinblick auf die Serie als Ganzes und all dem, was noch folgen sollte, wie DS9, Voyager und die Filme, genießt der Pilotfilm jedoch einen besonderen Status. Man schlug eine Brücke zu TOS, ohne sich zu sehr an dessen späten Erfolg zu klammern. Der Versuch sollte letztlich aufgehen, obwohl TNG zu seinem wahren Ruhm erst kam, als es sich endlich richtig profiliert hatte. Wo die Serie von vornherein Maßstäbe setzt, sind die Effekte. Mit der Präsentation der Untertassentrennung in der ersten Episode zeigt man, was man zu Zeiten von TOS vermutlich schon gerne gemacht hätte. Der Ausbau der SFX zur eigenen Profilierung soll auch in den Spin-Offs beibehalten werden. Liegen doch zwischen der SFX von TNG und der mittels Computertechnik revolutionierten Effekttechnik in DS9 und Voyager wiederum Welten. Insgesamt kann ich mich der Meinung von Jan und Thorsten nur anschließen, dass der Pilotfilm wirklich nicht das Niveau von späteren Trek-Folgen hat. Ob man ihm den großen Erfolg von TNG zuschreiben soll, ist indes auch fraglich. Fest steht nur, dass er ein gelungener Auftakt zu einer neuen Ära von Trek ist. Man versteht es, Bezüge zu Classic herzustellen, ohne dass Classic die Serie dominiert. Man setzt auf eigene Akzente. Dieser glücklichen Wahl hat TNG vermutlich auch maßgeblich seinen Erfolg zu verdanken. Doch soweit erstmal die Besprechung der Episode, kommen wir zum Frage- und Antwortteil. Wie von mir schon angesprochen, sehe ich das Setzen auf eigene Akzente der Vorsichtigkeit wegen, da ja Classic-Elemente durchaus eingebracht wurden, als Experiment an, das letztlich funktionierte. Wie siehst du das, Jan? Hätte man möglicherweise sogar gleich einen Schritt weitergehen können, damit TNG noch losgelöster von Classic gewesen wäre?
Ich denke eigentlich nicht. Schließlich sollte TNG an eine lange Tradition anknüpfen und im selben Universum spielen, nur eben einige Jahrzehnte später. Daher war es notwendig, möglichst viele Anspielungen und Verknüpfungen zur Classic-Serie einzubringen, damit die Serie erst einmal eine Basis hat, auf der sie sich dann später weiterentwickeln konnte. Dazu kommt aber auch, dass die Next Generation von Gene Roddenberry maßgeblich mitentwickelt wurde. Ich denke, er wollte mit TNG größtenteils eine Neuauflage der alten Serie schaffen, also wöchentlich wechselnde Aliens, unerforschte Regionen, geheimnisvolle Romulaner und Klingonen und so weiter. Während also die Charaktere ausgewechselt wurden, erinnerten viele der Episoden der ersten beiden Next Generation Staffeln nur allzu deutlich an die Classic-Serie. Vielleicht war das notwendig, damit sich das Publikum zunächst einmal mit der neuen Serie anfreunden konnte. Aber wenn man nicht irgendwann ab der dritten Staffel dazu übergegangen wäre, auch den Charakter der Handlung weiterzuentwickeln und den Figuren neue Aspekte zu verleihen, dann wäre der Erfolg wahrscheinlich langfristig ausgeblieben. Ich würde also sagen, dass der zurückhaltende Beginn eine gute Wahl war und dass dadurch die spätere Entwicklung besser zum Tragen kam, als wenn man sofort völlig neue Wege beschritten hätte. Nun aber zu meiner Frage an Thorsten. Die Next Generation führt ja eine ganze Reihe von neuen Charakteren ein, darunter mit Worf ja auch, wie du schon sagst, einen der früheren Todfeinde der Föderation. Wie beurteilst du die Wahl, die man da getroffen hat? Hätte man nicht anstelle der recht besonderen Charaktere wie Worf und Data eher auf gewöhnlichere Figuren, zum Beispiel Menschen, setzen sollen? Oder hat diese Auswahl an Charakteren den Erfolg der Serie erst möglich gemacht? Was denkst du?
Nein, man hätte auf keinen Fall nur Menschen einsetzen sollen. Immerhin besteht die Föderation aus vielen Planeten. Warum sollten nur Menschen auf einem Sternflottenschiff sein? Bei TOS waren neben Spock immerhin Menschen verschiedener Nationen und Kulturen der Erde zusammen in einer Crew. Ich vermute mal, mehrere Außerirdische waren aufgrund der von Malte genannten fehlenden Möglichkeiten bezüglich der Spezialeffekte nicht möglich. Obwohl damals schon die Kombination revolutionär war. Jetzt bei TNG hat man die Mittel, Exoten auftreten zu lassen und tut es auch. Dies ist einer der wichtigsten Star Trek Grundsätze. Jedes Individuum ist gleich und niemand ist rassistisch. Ein Klingone wird ebenso akzeptiert wie ein Roboter. Demnach kann man also sagen, dass auch die Exoten ihren Teil dazu beigetragen haben, dass TNG so beliebt wird, weil dies eine gelungene Abwechslung mit sich bringt. Worf und Data gehören immerhin zu den dichtesten Star Trek Charakteren, ganze TNG-Folgen werden über Data gedreht und Worf mischt sogar in zwei Star Trek-Serien mit, was kein anderer Hauptcharakter von sich behaupten kann. Dies zeigt auch ihren Beliebtheitsgrad und mal ehrlich, nur mit Menschen wäre Star Trek doch langweilig, oder? Malte, du deutest ja in deiner Analyse kurz die Mehrschichtigkeit von Q an. Was glaubst du, warum er sich zu einem so erfolgreichen und immer wiederkehrenden Star Trek-Gastcharakter entwickelt? Das passiert ja mit Q zum ersten Mal, wenn man an TOS oder den folgenden Verlauf von TNG denkt.
Nun, ich denke, das liegt hauptsächlich daran, dass Q von vornherein und bereits in Farpoint ein undurchschaubarer Charakter ist. Auf der einen Seite die Macht, der Eindruck der Willkür und des Bösen und auf der anderen Seite der Eindruck, dass er helfen, hinweisen oder unterstützen möchte. Man versucht sein Interesse an der Enterprise und ihrer Besatzung zu ergründen und wird doch nicht fündig. Vieles an ihm bleibt unbekannt. Ich denke, diese Faktoren haben maßgeblich dazu beigetragen, dass Q zu dem Charakter wurde, der er geworden ist. Zusammen mit der Tatsache, dass ein solch vielseitiger Gastcharakter neuartig war, ist es dadurch wohl zu seinem großen Erfolg gekommen.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe des Episodencafés. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und würden uns freuen, Sie im kommenden Monat wieder als Hörer zu begrüßen. wenn wir die DS9-Episode Dr. Begiers Geheimnis besprechen. Fragen, Kritik und Anregungen können Sie uns wie immer an unsere E-Mail-Adresse appcafe@startrek-index.de schicken. Bis bald!
Eine Produktion des deutschen Star Trek Index, DSI, unter www.startrek-index.de.